Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Und jetzt kommt mein Problem. Was ist das eigentlich jetzt für eine Sendung? Ist es die, wir hatten die Nullnummer, die erste und die zweite. Ist es jetzt die dritte Sendung? Ist aber eigentlich die vierte Sendung, weil wir mit dieser komischen Null angefangen haben.
Bist du fertig? Ja, wo ist überhaupt das Problem? Ob ich bei 1 oder 0 anfange zu zählen als Programmierer, ist das überhaupt kein Thema. Denn in der Schleife fange ich oft auch bei 0 an. Wenn ich Variablen indiziere oder Arrays aufbaue, dann habe ich immer auch eine 0 dabei. Also man sollte bei Leuten, die mit Technik zu tun haben, mit Computern zu tun haben, einfach sagen, die Nullnummer war die erste Sendung und fertig.
Ein Zuschauer sagte auch, wir sollten die Sendung bitweise benennen.
Also gut,
okay, dann bleibt es mit der Nullnummer. Es ist also jetzt die vierte Sendung.
Ist die vierte Sendung und unsere Folge 3.
Folge 3. So, was haben wir in der Folge 3? Wir wollen in der Folge 3 etwas machen über Datenschutz und Mautdaten. Das Thema ging ja die letzte Woche durch die Presse. Und wie wird's denn da ausgehen? Das Gesetz sagt ja, dass keine Daten weitergegeben werden dürfen.
Gesetze werden immer geändert, wenn der Staat das will. Wenn Leute laut genug schreien, und da gibt es eine ganze Menge Leute und gab es, die fangen alle mit SCH an. Die wollen also unbedingt an diese Daten heran. Warum auch immer. Sie wollen einfach. Und man hat diese Versuche schon längst gemacht. Ich weiß also aus sehr sicherer Quelle, dass schon vor einigen Jahren auf der A4 Richtung Chemnitz diese Mautdaten ausgewertet wurden. Nicht nur im Bereich Lkw, auch PKWs wurden erfasst, ausgewertet, gespeichert. Und so weit wird es natürlich kommen. Wir werden ein Überwachungsstaat. Es ist nur, sagen wir mal, die Möglichkeit, nur ein bisschen auf die Bremse zu treten, indem man Widerstand leistet.
Ja, und dann machen wir einen Blick zurück, so 20 Jahre etwa. Da gab es einen Rechner hier in Deutschland, der hieß Subrenum. Es war der schnellste Rechner, der größte Rechner, der hier gebaut wurde. Und der fiel aber dann nachher wirtschaftlich total durch. Es war ein Fiasko. Und Professor Ulrich Trottenberg, der dieses Gerät gebaut hat, zusammen mit einem Herrn Gillois, glaube ich, der wird bei uns im Studio hier sein. Und wir werden mal sehen, was damals war in puncto Massivparallel und was heute mit diesen Multicore-Prozessoren ist, wo ja dieses Massivparallele ja auch wieder vorkommt. Wie das sich, ob dieselben Algorithmen wieder benutzt werden oder ob sich da Neues ergibt.
Ich bin auch gespannt, was wir da zu hören bekommen.
So, das erste Thema, was wir heute angehen wollen, das ist Internetfernsehen, IPTV oder Triple Play, was immer man da jetzt so diskutiert. Und jetzt hast du einen Taschenrechner dabei?
Nee.
Kannst du mir mal vielleicht so eine überschlägige Rechnung machen? Teile mal 50 Millionen durch 43.
Ungefähr 1,16 oder so.
Boah, das stimmt sogar. Denn 50 Millionen hat die Telekom an Rechten ausgegeben für das IPTV, für das Fußball. Und sie startete mit sage und schreibe 43 Kunden, macht 1,16 Millionen Euro. Hinzu kämen ja eigentlich noch die 3 Milliarden Investitionen, geteilt durch 43.
Ja, ist heftig, oder?
Das kann ich schon gar nicht mehr rechnen. Das ist auf jeden Fall, wäre ich gerne der 44. Kunde gewesen, dann könnte es von mir jetzt so 500.000 Euro haben.
Ach, die kriegen das ausgezahlt.
Ich nehme an. So, also IPTV ist ein ganz heißes Thema und wir haben dazu einen Gesprächspartner.
Manfred Preuel vom Bitkom, vom Bundesverband für Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien. Guten Tag, Herr Breul. Was haben Sie für eine Funktion im Unternehmen?
Ich bin Bereichsleiter Telekommunikation.
Herr Breul, wir haben vorhin hier eine Nachricht verlesen, dass die Telekom ja vergangene Woche gestartet ist mit 43 Zuschauern. ist ja noch nicht der große Erfolg und vor allen Dingen die Kosten pro Zuschauer sind ja immens.
Alleine für die Rechte 1,16 Millionen pro Zuschauer.
Ja, sicherlich. Wenn man das so rechnet, wie viele Teilnehmer ich am Start habe, dann ist das natürlich gerade bei einer Technologie, die ich hier komplett neu einführe. Ja,
das war beim Telefon aber ähnlich.
Genau. Ja. Da könnten Sie auch DSL nehmen, da war es anfänglich eben auch. Theoretisch startet man eben erstmal mit 0 oder mit einem.
Ja.
Na, und irgendwann entwickelt sich das Ganze halt noch.
Diese Entwicklung, wie sehen Sie das eigentlich? Wird Internet, Fernsehen irgendwann einmal dem normalen Fernsehen Paroli bieten können oder gar dem Rang ablaufen können?
Ob den Rang ablaufen, weiß ich nicht. Das wird die Zukunft zeigen müssen. Was zunächst festzuhalten ist, es gibt halt einen neuen Verbreitungsweg für klassisches Fernsehen und darüber hinaus eben für neue interaktive Fernsehdienste insbesondere.
Wer nutzt diese Dienste? Eher die jüngeren oder die älteren Schichten unserer Bevölkerung?
Also üblicherweise werden eben neue Technologien gerade von Jüngeren als erste angenommen, was nicht ausschließt, dass es natürlich auch technikaffine Ältere gibt, zu denen ich mich ansätze, vielleicht auch schon zählen muss, die sowas dann auch nutzen werden.
Wie sieht das denn eigentlich aus? Womit will man die jungen Leute heranholen? Also wir waren mal bei der Telekom, da hat man uns gesagt, man schätzt so auf 1500 Kanäle, dass man die einfach zusammenkriegen würde, wenn man die Inhalte dafür hätte. Und wenn man 1501 Kanäle haben will, muss man nur einen Server quasi daneben stellen.
Das ist ja das Spannende an IPTV, dass im Prinzip die Anzahl der Programme technisch überhaupt nicht beschränkt ist. Ich kann eben wirklich jedes Programm, was weltweit irgendwo generiert wird, im Prinzip über IPTV auch verbreiten. Und zwar eben in jedem Land.
Haben Sie eine Vorstellung, was das für Programme sein werden, die die Leute aus dem normalen Fernsehhocker herausholen sollen?
Zunächst mal sind es natürlich die klassischen TV-Programme. Jemand, der sich heute für IPTV entscheidet, wird mitnichten auf die klassischen Fernsehprogramme verzichten wollen. Er wird aber eben zunehmend auch extra Angebote, die er so im Kabelnetz oder vielleicht sogar über Satellit nicht empfangen kann, darüber anschauen.
Hat diese Diskussion von der RTL-Gruppe und die Verschlüsselung über Satelliten etwas mit IPTV auch schon zu tun? Denn das wird ja nachher auch Geld kosten.
Also damit hat es überhaupt nichts zu tun, sondern was wir hier eben sehen, ist, dass durch die Digitalisierung es erstmals eben möglich ist, tatsächlich einzelne Endkunden direkt zu adressieren und eben ohne großen technischen Aufwand tatsächlich auch den Einzelkunden für bestimmte Programmangebote freizuschalten.
Ja, es hat aber doch etwas damit zu tun, glaube ich schon, weil diese 3,50, die man pauschal verlangen will, dann eventuell beim IPTV, da hole ich mir nur eine Sendung raus und die kostet 20 Cent oder 25 Cent. Das kann schon was damit zu tun haben.
Ja, das glaube ich eben nicht. Also sicherlich wird man insgesamt neue Vermarktungsmodelle entwickeln und das gilt eben sowohl für den Verbreitungsweg IPTV als auch über Kabel oder Satellit. Was wir eben durch die Digitalisierung sehen, ist, dass in mehr und mehr Haushalten heute Festplattenrekorder stehen oder DVD-Rekorder und es damit eben ohne Probleme möglich ist, zum Beispiel Werbepausen zu überspringen, was natürlich die privaten Sender gar nicht gerne sehen. Verständlicherweise, weil sie eben ihren Geschäftsbetrieb damit zu wesentlichen Teilen finanzieren. Also wenn eben dieses klassische Werbemodell zukünftig nur noch eingeschränkt funktioniert, muss man sich eben auch Gedanken darüber machen, wie man zukünftig tatsächlich die Programmangebote finanzieren kann.
Wie wird denn die Abrechnung überhaupt stattfinden?
Das wird ähnlich laufen wie bei einem Kabelanschluss für IPTV zunächst mal. Ich kaufe eben in Anführungszeichen den Anschluss eben mit einem gewissen Content-Angebot und dafür zahle ich. Der Vorteil, den der Nutzer halt tatsächlich heute dann bekommt, ist, dass er sowohl Telefon, Internetzugang als auch Fernsehen direkt aus einer Hand bekommt.
Aber wenn ich das jetzt alles schon habe und will nur noch zusätzlich mein Internetfernsehen haben, geht das auch?
Wenn ich das bei dem entsprechenden Anbieter habe, geht das auch, ja. Oder ich muss halt tatsächlich dann zu dem Anbieter wechseln, der mir heute IPTV schon ermöglicht.
Das heißt, die fressen sich dann gegenseitig auf, die Anbieter.
Es ist kein Auffressen, sondern es ist eben ein Wettbewerb. Und wir sehen das ja auch von der anderen Seite, dass eben auch Kabelgesellschaften heute zusätzliche Spartenprogramme anbieten in den digitalen Kanälen im Kabel und eben auch, dass sie schnellen Internetzugang und dass sie Telefonie anbieten. Also insofern öffnet sich eigentlich nur der Telekommunikationssektor hier jetzt auch für ein zusätzliches Geschäftssegment, nämlich den Fernsehempfang.
Die Telekom wird ja wohl der größte IPTV-Anbieter am Anfang sein, mit ihren 3 Milliarden oder 3,5 Milliarden, die sie investieren will. Und jetzt spricht man aber davon, dass in Europa das nicht möglich sein wird, dass sie das monopolistisch ausführen, sondern dass man von Anfang an gleich andere Anbieter auf dieses Netz draufhetzen will. Wie sehen Sie das?
Also zunächst mal stelle ich erstmal in Abrede, dass die Telekom der größte sein wird. Zumindest in Europa gibt es heute schon andere Unternehmen wie die Belgacom, die KPN, wie die BBC, die heute schon auf IPTV sehr stark setzen.
Ich meinte in Deutschland.
Auch in Deutschland gibt es eben mit Hansenet zum Beispiel einen Anbieter, der auch schon auf diesem Zug drauf ist und eben auch schon entsprechende Angebote dann eben regional begrenzt, aber eben trotzdem auch schon zur Verfügung stellt.
Ich habe auch noch eine Frage dazu, so ein bisschen Ausblick, vielleicht auch ein bisschen philosophisch. Wird jetzt mit dem Fernsehen das Gleiche passieren, was mit unserem Telefon vor einem Jahrzehnt passiert ist, dass es sich loslöst von einem festen Platz in der Wohnung und einfach mobil wird und überall und jederzeit verfügbar ist?
Das ist ein zusätzlicher Trend, den wir sehen. Das würde ich jetzt aber auch nicht unbedingt nur in einem Zusammenhang mit IPTV sehen. Natürlich ermöglicht IPTV es mir zum Beispiel über ein Wireless LAN dann auch das Fernsehprogramm im Garten zu sehen, ohne dass ich dafür eine zusätzliche Infrastruktur schaffen muss. Aber insbesondere wirkliches mobiles TV werde ich eben auf dem Handy als Endgerät sehen. Erste Ansätze sind eben das UMTS-Streaming, was es ja heute schon gibt, was im Grunde genommen auch ein IPTV ist, aber nicht das, worüber wir bislang geredet haben. Und es gibt ja auch für die Verbreitung für Handys eben zwei weitere Standards, DMB, Digital Media Broadcast, und DVB-H, eine Abart von DVB-T für den terrestrischen Fernsehempfang, die eben speziell für den mobilen Empfang und für energiesparenden Empfang, also insbesondere auf tragbaren batteriebetriebenen Geräten geeignet sind.
Das Thema wird uns auch lange beschäftigen und wir werden noch öfter darüber reden müssen, denn das ist eigentlich das einzig richtig Neue, was hier in unserer Welt im Moment passiert. Und es wird vieles, vieles verändern. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Wir kommen jetzt zu einem heißen Thema. Das Thema heißt Datenschutz und Mautdaten. Das wird ja in den letzten Tagen quasi diskutiert. Es hat was zu tun mit einem Versuch, den wir mitgemacht haben, damals auch im Computerclub, als auf der Strecke Bonn-Köln plötzlich da so 10, 11, 12 oder 13 Brücken aufgebaut wurden. Dauerte lange und dann plötzlich hingen da so Apparate da dran, sah aus wie Filmapparate oder wie irgendetwas oder Fotoapparate. Es wurde da geradert und geinfrarotet und es wurde geknipst und es wurde alles Mögliche in Erwägung gezogen. Man wollte nämlich auch rauskriegen, macht es Sinn, die Autobahnen irgendwie mit einem Entgelt besteuern, kann man quasi sagen.
Ja gut, aber es waren einfach verschiedene technische Möglichkeiten, die man ausprobiert hat und man wollte versuchen, womit funktioniert das eigentlich am besten.
Es ist dann jetzt ein Mautsystem dabei herausgekommen, wo auch die Nummernschilder fotografiert werden. Das geht ruckzuck. Und das System soll ja im Grunde genommen ganz gut funktionieren.
Ja, es war ja auch ein Riesengeschäft für die Leute. Erstmal haben das ewig lange verzögert, dann haben sie ihre Vertragsstrafen nicht gezahlt und jetzt machen sie Mordsgewinne.
Ja, und jetzt kommt dieses neue Thema auf, darf man die Mautdaten eigentlich rausgeben?
Gut, dazu haben wir einen berufenen Experten, Herrn Dr. Robert Ort. Er ist rechtspolitischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion Nordrhein-Westfalen. Herr Dr. Ort, es gibt einige fürchterliche Verbrechen, die möglicherweise mit den Daten der Mautstationen aufgeklärt werden könnten. Deswegen ist der Ruf laut geworden, dass man diese Daten, das heißt Bilder, Kennzeichen, Uhrzeiten, Orte, zumindest der Polizei zugänglich macht. Da gibt es natürlich erhebliche Bedenken dagegen. Wie sehen Sie das?
Ich teile die Bedenken persönlich. Ich glaube, dass wenn man ganz Deutschland zu einem Volk der Pauschalverdächtigen macht, dass man damit ein sehr unangenehmes Klima schafft. Ich denke auch, dass man die Ermittlungen durchaus auch so gestalten kann, dass man ohne auf Mautbrücken zurückzugreifen Täter auch finden wird.
Ist das einfach so ein, sagen wir mal, mehr oder weniger hilfloses Rudern? Oder steckt da wirklich eine, nun sagen wir mal, vernünftige Überlegung dahinter? Wenn ich alles überwache, dann kann ich auch alles nachvollziehen?
Es ist sicherlich ein Teil das Gewissen beruhigen dabei, wenn Land auf, Land ab jetzt die Forderungen laut werden, die Mautdaten auch zur Verbrechensaufklärung zu verwenden. Sicherlich spielt es auch immer eine Rolle, dass der Bürger das Gefühl hat, dass die Politik auch alles tut, was sie tun kann zur Sicherheit. Aber ich glaube, im Ergebnis weiß der Bürger auch, dass es Grenzen gibt und spätestens dann, wenn man ihn selber unberechtigt in den Fokus von Ermittlungen rückt, weiß er auch zu schätzen, was es heißt, dem Staate auch hier und da seine Grenzen zu zeigen.
Die Freigabe der Daten, kann man das verhindern?
Das ist eine Entscheidung des Bundesgesetzgebers. Insofern muss der Bundesgesetzgeber diese Entscheidung treffen. Das ist keine Sache der Länder. Und ich bin auch ganz gespannt, was Karlsruhe denn dann dazu sagen wird. Das Verfassungsgericht hat ja schon das ein oder andere, sag mal, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung oder jüngst auch zum großen Lauschangriff, gerade gerückt, was im Bund man sich ausgedacht hatte.
Wissen Sie, wie lange im Moment die Mautdaten überhaupt gespeichert werden?
Sie werden so lange gespeichert, wie es für Abrechnungszwecke notwendig ist. Und ich denke, dass wenn jetzt hier die Forderung erhoben wird, die Mautdaten zur Verbrechensaufklärung nutzbar zu machen, dass dann auch noch den Betreibern Mindestspeicherfristen auferlegt werden, wie man es ja auch im Internet über die EU angegangen ist. Und dann kommen auch noch zusätzliche Kosten auf die Betreiber des Systems hinzu.
Ich weiß noch aus diesem Versuch, dass man darüber diskutiert hat, dass wenn man die Nummernschilder fotografieren kann, und man kann das ja, dass man dann auch an der zweiten Mautbrücke fotografieren kann, wiederum das Nummernschild, und man weiß dann, wie lange hat er denn eigentlich gebraucht. Und dann ist es ganz einfach, das kann jeder mit dem Taschenrechner nachrechnen. Die Strecke ist er so und so schnell gefahren, wenn da eine Begrenzung von 100 war, dann ist er mindestens 150 im Schnitt gefahren. Und dann kann ich auch schön mal einen Strafzettel da direkt hinschicken. Vielleicht auch bei PKWs?
Ich denke nicht, dass die Diskussion dahin gehen wird, dass man auch Ordnungswidrigkeiten darüber verfolgt, obwohl Sie recht haben, dass man das theoretisch sicherlich könnte. Aber ich denke, wenn wir einmal gestatten, die Daten zur Verbrechensaufklärung zu verwenden, dann wird die Messlatte, für welche Daten diese erhoben werden sollen, immer niedriger gehängt werden. Und irgendwann werden wir dann vielleicht bei einfachem Kfz-Diebstahl oder ähnlichem landen. Und wir werden dann eine systematische, dauerhafte Auswertung der Mautdaten bekommen. Und dann ist der Schritt zum Bewegungsprofil über den einzelnen Bürger nicht mehr weit.
Wenn man wirklich diese Daten sammeln sollte, wer kann denn garantieren, dass diese Daten dann auch nicht in falsche Hände kommen, dass sie nicht zum Beispiel, falsche Hände könnten für mich auch zum Beispiel das Finanzamt sein, wenn es zu einer unglücklichen Entscheidung in Karlsruhe käme, dass die zum Beispiel sagen, nee, Moment mal, mein Junge, du bist nicht dahin gefahren, sondern wir haben dich dort und dort gesehen. Gibt es denn irgendeine Vorstellung, wie man so etwas dann in diesem schlimmen Fall verhindern könnte?
Es ist nun mal leider so, dass immer dann, wenn ich die Möglichkeit habe, Daten zu erheben, sie dann auch für jeden erdenkbaren Zweck ich sie hinterher verwende. Hätte man in Deutschland die Vignette eingeführt, hätten wir die Diskussion, die wir zurzeit führen, gar nicht. Und es würde auch niemand auf die Idee kommen zu fordern, man müsse Mautbrücken installieren, um Verbrechen aufklären zu können. Insofern verwendet man eine solche Möglichkeit sehr gerne als Abfallprodukt. Das haben wir auch bei den ISDN-Verbindungen ja gesehen. Früher beim analogen Telefon konnte keiner nachvollziehen, wer hat mit wem gesprochen. Heute sind sie verpflichtet als Telekom-Anbieter, hier diese Verbindungsdaten für die Strafverfolgung gespeichert zu halten. Die Fantasie der Behörden ist sehr groß. Ich weiß nicht allerdings, ob es sie wirklich dann zu einem solchen Extrem kommen würde, wie Sie es geschildert haben, dass man dann auch noch zum Feststellen der Wegestrecken, die beim Finanzamt abgerechnet wurden, das verwendet. Ich denke, der Weg wäre ein bisschen zu weit gedacht.
Vielen Dank für diese Informationen, die Sie uns gegeben haben. Wir werden sehen, wie Karlsruhe entscheidet. Ich hoffe, im Sinne der Bürger.
Wir kommen jetzt zu einem Thema, ja, das liegt so um die 20 Jahre zurück. Es gab damals in Deutschland einen Superrechner und der Name lautete auch so. Es war der schnellste Rechner und auch wahrscheinlich der größte Computer. Suprenum hieß der und das Ganze wurde initiiert von Professor Ulrich Trottenberg. Er ist heute Institutsleiter von dem Institut SCAI, das ist also für Algorithmen und wissenschaftliches Rechnen, ein Institut bei der Fraunhofer Gesellschaft in St. Augustin. Und wir haben die Ehre, dass er heute persönlich zu uns ins Studio gekommen ist. Herzlich willkommen. Und meine Frage ist, was war denn eigentlich dieser Suprenum?
Suprenum erinnert natürlich an Supremum, aber heißt konkret Superrechner für numerische Anwendungen. Das war die Idee.
Und wir müssen noch dazu sagen, dass Sie natürlich nicht nur zu Gast hier sind, sondern Sie waren auch damals, die Initiative haben Sie ergriffen, zusammen mit dem Kollegen Gillois, um diesen Rechner zu bauen.
Richtig. Es gab eine Studie über den Bedarf an solchen Rechnern in Deutschland und das war der Anstoß, der dann den BMBF damals veranlasst hat, zu sagen, ja, wir machen so ein großes Superrechnerprojekt, sollte der erste parallele Superrechner in der Welt sein.
War es dann ja auch.
War es dann auch. Und er war auch eine gewisse Zeit lang, ich denke ein gutes halbes Jahr, war der schnellste Parallelrechner in der Welt.
Und dann der Wermutstropfen, der dann fiel, ist, es war kein wirtschaftlicher Erfolg, es wurde nicht weiter verfolgt, diese Strategie. Das parallele, massiv parallele Rechnen war wahrscheinlich noch zu früh.
Ja, also der konkrete Anlass für die Nicht-Weiterführung war, dass es keine Klarheit über die zweite Generation gab. Man verkauft natürlich kein großes System, das in der Größenordnung von Millionen Mark liegt, wenn der Kunde nicht weiß, dass er auch eine zweite Generation oder die Entwicklung weitergeführt wird. Und über diese Weiterentwicklung gab es Streit zwischen dem Forschungsministerium und der Industrieseite. Und der Versuch, Siemens dann dort hineinzuholen als Träger der weiteren Entwicklung, ist auch nicht gelungen, weil Siemens damals der Meinung war, der Parallelrechnermarkt ist zu klein, um sich da wirklich substanziell zu engagieren.
Es war dann ja auch lange Zeit, im Grunde genommen war es ja so. Und wir haben ja immer schnellere Rechner gebaut und die Rechner haben zwar auch mehrere Prozessoren gekriegt, aber es wurde doch meistens seriell gerechnet in der Vergangenheit. Und jetzt geht es so ein bisschen los mit den Multiprozessoren auf einem Board. Kann man da sagen, die Parallelität kommt jetzt stark zurück?
Ja, also da muss ich zunächst mal korrigieren. Im Grunde sind dann, ich denke mal, seit mindestens Mitte der 90er Jahre sind eigentlich alle Superrechner Parallelrechner gewesen. Man hatte ja vorher die Vektorrechner und seit, ja, ich denke spätestens Mitte der 90er Jahre sind alle wirklich Supersysteme Parallelrechner. In dem Sinne hat sich die Technologie und auch die Prinzipien, die wir damals bei Suprenum etabliert haben, haben sich wirklich weltweit durchgesetzt. Auch Details dieser Entwicklung haben sich durchgesetzt. Und insbesondere hat natürlich Deutschland sehr profitiert, auch nach dem Projekt auf der Softwareseite. Mhm. Wir haben das im Grunde dann beherrscht. Heute, wie Sie sagen, also es ist dann eigentlich von der Forschungsseite eine Zeit lang ein bisschen still geworden, was die Parallelität anging, weil man der Meinung war, ja, man beherrscht das jetzt, man weiß, wie man einen Parallelrechner programmiert, die auch kommerziellen Systeme im Markt sind Parallelrechner und das Ganze wird beherrscht. Dann kamen die Cluster-Architekturen vor einigen Jahren und die Cluster-Architekturen haben natürlich nochmal das Parallele sehr befördert, weil dort man mit sehr einfachen Mitteln eben Parallelrechner bauen konnte. Auch an Unis ist das passiert. Man baut einfach PCs oder Workstations zu Parallelrechnern zusammen. Das ist eine Technologie, die heute ja an vielen Stellen verfolgt wird. Und Sie haben recht, es wird jetzt nochmal spannend, dadurch, dass man eben auch auf dem Chip schon Parallelität hat. Wir haben die Dual-Core und wir werden bald die vier Kerne auf einem Chip haben und das wird weitergehen.
Und wohin denn? Wohin
ja, man wird sicher, man redet ja heute schon von, weiß ich nicht, 64, 128 Kernen auf einem Chip. Und das bedeutet dann, dass man auf einer anderen Ebene auch die Parallelität beherrschen muss, also nicht nur in den technisch-wissenschaftlichen Anwendungen, sondern auch auf Betriebssystemebene und für die ganzen kommerziellen Anwendungen. Also auch ja, Microsoft beschäftigt sich heute mit dieser Frage der Parallelität ganz intensiv und für viele Softwarehäuser und natürlich die Hardware, also AMD und Intel, sind natürlich voll im Moment in dieser Thematik, mit dieser Thematik befasst. Wie bekommen sie die volle Leistung aus diesen parallelen Systemen?
Herr Professor Tortenberg, wie geht es denn überhaupt, wenn ich jetzt parallel rechnen will? Wer teilt eigentlich meine Rechenaufgabe in kleine Häppchen auf und wer fügt sie wieder zusammen, wer entscheidet, welcher Prozessor oder welcher Rechner welche Aufgabe übernimmt. Wie geschieht das?
Ja, das hängt zunächst mal entscheidend noch davon ab, ob diese parallelen Prozessoren auf einen gemeinsamen Speicher zugreifen oder ob auch der Speicher verteilt ist. Wenn sie auf einen gemeinsamen Speicher zugreifen, dann kann man über eine geeignete Compiler-Technologie diese Parallelität noch automatisch beherrschen. Das hängt natürlich auch von den Anwendungen ab, von den Algorithmen ab, wie kommunikationsintensiv sie sind. In der Regel hat man ja, wenn man eine Aufgabe verteilt hat, bedarf es ja einer Kommunikation zwischen den Prozessoren. Und das ist die eigentliche Schwierigkeit des parallelen Rechnens. Man muss einerseits eine gewisse Unabhängigkeit der Prozessoren und der Algorithmen garantieren. Andererseits muss man eben diese Kommunikation zwischen den Prozessoren organisieren. In dem Moment, wo der Speicher verteilt ist, ist das ein wesentlich grundsätzlicheres Problem, als wenn man über einen gemeinsamen Speicher das macht. Wenn man es auf einem gemeinsamen Speicher macht, kann man sich das so vorstellen, dass die Schleifen werden zerlegt in Teile und verteilt auf die verschiedenen Prozessoren. In dem Moment, wo man aber die Daten verteilt hat Und dann natürlich auch die Frage behandeln muss, wie verteilt man die Daten so, dass die Kommunikation minimiert wird. Es macht ja keinen Sinn, wenn zwar parallel gerechnet wird, aber die Kommunikation vom Overhead her das Ganze so stark beherrscht, dass man die Leistung letzten Endes wieder verliert. Also man muss die Kommunikation beherrschen. Und das geht bis heute bei den, hängt von der Anwendung ab, wie gesagt, aber bei vielen Anwendungen nur mit menschlicher Intelligenz.
Haben Sie denn die Hoffnung, dass so etwas irgendwann automatisch funktioniert? Ich beobachte das jetzt seit einem Vierteljahrhundert und es tut sich eigentlich nichts.
Ja, es gibt ja eine ganze Reihe von Tools und Werkzeugen, die diese Verteilung der Daten und Verteilung der Anwendung durchaus unterstützen. Aber bis heute hat man also keinen wirklich effizienten automatischen Parallelisierer auf Compiler-Ebene. Wenn jetzt das natürlich in eine andere Welt kommt und sozusagen alles parallelisiert werden muss, dann wird sicher dann auch an der Stelle wieder die Forschung sich verstärkt um solche automatischen Parallelisierer bemühen. Man hat das in den letzten 15 Jahren ein bisschen zurückgestellt, weil praktisch die Parallelität beherrscht wurde und weil man weiß, wie man parallele Systeme programmiert. Insofern ist das Problem im Grunde etwas zurückgetreten. Aber jetzt, wenn das sozusagen in eine andere Welt kommt, ist das sicher wieder ein Thema.
Wird Vista, das neue Betriebssystem von Microsoft, auf diese Strukturen schon eingehen? Denn die müssen ja nachher mit den Prozessoren, mit den Mehrfachcores, müssen die ja umgehen können.
Ja, also ich weiß nur, dass bei Microsoft, wir haben da mit Tony Hay, der jetzt Vice President da bei Microsoft ist und früher auch in der europäischen Szene des parallelen Rechnens eine wichtige Rolle gespielt hat, dass das sein Hauptthema ist, wie man die Parallelität nun auch auf dieser Chip-Ebene beherrscht.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Wir hätten noch stundenlang weiterreden können. Wir werden auch noch weiterreden. In der nächsten Sendung werden wir wieder etwas von Ihnen hören. Vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank.
So, damit kommen wir fast zum Ende. Wir hören nochmal in unsere CC2-Box hinein.
Was ist eine CC2-Box?
Ja, unser Anrufbeantworter für die Zuhörer. So.
Ja, grüß Sie, hier Christian aus Weimar. Ein Kommentar zu der ganzen Triple-Play-Geschichte und den ganzen Kram mit 100 Mbit über DSL und so weiter für die Endkonsumenten. Ich sitze hier in Weimar und ich habe zum Beispiel DSL 2000 abonniert, kriege von der Telekom, kriege aber nur realistisch leicht ins Hochkorb mit DSL 1000. Ich komme eigentlich vom Dorfe, dort haben viele Bekannte auch DSL. Das läuft vielleicht gerade mal so auf doppelter ISDN-Geschwindigkeit. Macht weiter so, viel Spaß noch und viel Glück. Ciao.
Ja, wie recht er hat, ne?
Problem kenne ich auch.
Ja, aber da war das ja noch teurer für die Telekom, das Triple Play am Anfang, wenn es so langsam ging.
Wir hören den nächsten. Guten Tag, alle miteinander. Schön, dass ihr wieder da seid. Weiter so.
Ja. Weiter so, knallhart. Jawohl. Wir werden auch weiter so machen.
Hallo, ihr zwei Wolfgang. Mein Name ist Horst Bauer. Also, ich bin total gerührt, dass ihr wieder zu sehen seid, wenn auch übers Internet. Ich finde es ganz große Klasse. Jetzt weiß ich erst, was mir die ganze Zeit gefehlt hat. Super.
Ja.
Weiter so.
Hat uns auch gefehlt, ja.
Er hat das sogar gesehen im Internet, finde ich gut. Also man braucht sich das nur vorzustellen und reinhören und muss nur denken, so sehen sie aus. Ne? Dann hat man's.
Guten Tag, hier spricht Ingo Hildebrand aus Lünen. Super, dass ihr wieder zu empfangen seid. Ich hätte da noch ein paar Verbesserungsvorschläge. Gebt doch einen Ausblick in eurem Postcard auf die nächste Sendung und vielleicht könnt ihr auch noch einen regelmäßigen Rhythmus oder wenigstens andeuten, wann die nächste Sendung online sein wird. Ich bedanke mich. Tschüss.
Also das können wir beantworten. Wir planen nämlich jeden Montag um 20 Uhr die Sendung ins Netz zu stellen, also spätestens 20 Uhr. Und wir hoffen, dass uns das immer gelingt.
Hat ja bisher auch geklappt. Und zu den Themen, das ist nicht immer ganz so einfach, weil wir sehr aktuell sein wollen. Und manchmal fällt etwas aus oder es kommt was ganz Brandheißes da rein. Aber in der nächsten Sendung, willst du das schon verraten?
Ja, da haben wir ein sehr schönes Thema. Es geht um einen 100-Dollar-Laptop, den man nicht kaufen kann hier bei uns, sondern der ist für die Entwicklungsländer gedacht, damit die mithilfe des Computers schneller lernen können und sehr viele Vorteile haben werden.
Tschüss.
Und ich sage auf Wiedersehen, wenn der Zuschauer uns eben gesehen hat im Internet.
Und immer ein Bit überbehalten.
Ein Bit überbehalten, das ist der Daumen.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik, Manfred Kläuber. Produktion, Anja Arp, eine Internetsendung von Media 01 Köln 2006.